Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Habt ihr ausgeschlafen?
Ja.
War gut die Nacht, gell?
Ja, ich habe mir eine Stunde länger schlafen können.
Mhm. Stimmt. Deswegen schauen wir so ausgeschlafen aus heute. Ja, schön. Ja, schön wieder hier zu sein. Das war gar nicht so lange her, da war ich auch schon hier. Das war jetzt vor 3 Wochen. Kann sich noch jemand daran erinnern, was wir so besprochen hatten? Ja, genau. Dank, genau. Es ging um Dank. Genau, wir hatten Römer gehabt, da hieß es, wenn man aufhört, Gott Danke zu sagen, wird unser Denken dunkel und unser Herz verdunkelt. Es wird finster in uns. Genau, und heute sprechen wir über was ganz Grundlegendes. Deswegen haben wir ja auch schon den Sündenfall vorgelesen. Und zwar so vieles, was wir heute durchleben müssen und was wir ausbaden müssen, das hat seinen Ursprung im ersten Buch Mose mit dem Sündenfall. Die ganze Schöpfung, die uns umgibt, ist dort entstanden. Und der Sündenfall, der uns alle quält, ist da passiert. Und die Juden, die studieren deswegen so tief die ersten 5 Bücher Mose, den Pentateuch, weil da so viel drinsteckt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen, wir sind so stark auf das Neue Testament fokussiert, dass wir diesen Hintergrund, den die Juden natürlich haben von ihrer Geschichte und als Volk, den haben wir gar nicht so. Und dann ist der Kontrast gar nicht so stark, wie dass die Juden, wenn sie Jesus als Messias erkennen, auch dann verstehen würden. Deswegen, ich will ein paar Grundlagen vom Alten Testament, also von dem Sündenfall, mit euch durchsprechen. Und dann schauen wir mal, was das für uns heute so sagen soll. Ich will anfangen mit einer Bibelstelle, die ziemlich am Anfang steht, nämlich im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Da steht was ganz Grundlegendes, da steht nämlich, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden herrscht. Also Gott hat eine Idee. Er denkt sich, ich mache mal was Neues, ich schaffe eine Erde. So einen Planeten, wo ich dann Leben drauf stelle, und auf dieser Erde schafft er Wesen, Lebewesen, nämlich uns Menschen. Und hier steht, er machte sie als Ebenbilder. Das ist natürlich ein Riesenthema, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Ich weiß nicht, wie bewusst uns das oft ist, aber wir haben einen Riesenauftrag, den Gott in uns hineinlegt. Und ich möchte, dass die Menschen auf der Erde herrschen. Erstmal über die Fische und die Vögel und das Vieh, aber dann über die ganze Erde. Gott möchte, dass die Menschen auf der Erde herrschen. Das heißt, in erster Linie passiert der Menschenwille auf der Erde. Hier herrscht der Mensch. Das hat Gott ganz bewusst gemacht. Und das hat auch ganz große Auswirkungen für unser Leben auf der Erde. Das heißt, die Menschen, oft fragt man sich ja so, wie kann denn das Leid alles so passieren? Und man denkt sich, wo war Gott? Aber eigentlich ist dieses Gebiet hier unten, das ist unser Gebiet. Das heißt, der Mensch soll ja herrschen. Also du und ich. Jetzt lesen wir weiter, auch im ersten Buch Mose, in Kapitel 3, in den Versen 11 bis 13. Also das ist ja der Sündenfall, der jetzt hier beschrieben wird. Und dann ist das die Reaktion darauf. Also ich lese mal von 8. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckte sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe, Gott, rief den Menschen, wo bist du? Da antwortete er, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir etwas davon. Da habe ich gegessen. Was hast du getan? Fragte Jahwe. Gott, die Frau, die Schlange hat mich verführt, entgegnete sie. Da sagte Jahwe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei mehr als verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere, kriechen auf dem Bauch und friss den Staub dein Leben lang. Also hier sehen wir aber etwas, eine Reaktion auf den Fehler, den sie begangen haben. Gott sagt natürlich, wir wissen die Geschichte, dass wir nicht von dem einen Baum essen sollen, alles andere ist okay. Und genau über diesen einen Baum stolpern sie. Die Schlange bietet das an. Die Frau fällt drauf rein. Sie nimmt die Frucht und isst davon. Und dann haben wir quasi den großen Schlamassel, nämlich den Sündenfall. Ihnen gehen die Augen auf, sie erkennen Dinge, die sie vorher nicht erkannt haben. Das Bewusstsein wurde in gewisser Weise erweitert. Und jetzt kommt Gott in diesen Garten. Und das ist ein bisschen ironisch auch, weil Gott fragt, Adam, wo bist du? Und Gott ist allwissend, er weiß genau, wo er ist. Und Adam versucht, sie zu verstecken, das gelingt ihm nicht so richtig. Aber am Ende sagt er, ja, hier bin ich. Und dann fragt Gott natürlich, was hast du gemacht, warum versteckst du dich? Und dann schiebt der Adam die Verantwortung ab. Eigentlich hätte der Adam, er ist der Mann in gewisser Weise, er hat Verantwortung übernehmen müssen für das Ganze, was da passiert ist, aber er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich darauf hingewiesen, ich habe davon genommen und jetzt bin ich in die Sünde gefallen. Und die Frau sagt, die Schlange war es, und dann sehen wir natürlich, dass keiner die Verantwortung tragen will für diesen Schaden, den sie angerichtet haben, für diese Entscheidung, die sie da getroffen haben. Und dieses kennen wir, das zieht sich durch die ganze Weltgeschichte, dass keiner so richtig Verantwortung übernehmen will. Wir wollen immer irgendwie jemand anderen zur Verantwortung ziehen. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir am Anfang schon in Adam und Eva diese Verantwortung von uns gewiesen haben. In dem Sinne Adam und Eva. Und dass es auch in heutiger Zeit ein Riesenproblem ist, das sehen wir überall. Und zwar werden wir oft gelockt durch Bequemlichkeiten und immer die Wahl zwischen Verantwortung übernehmen oder bequem. Und oft entscheiden wir uns für den bequemen Weg. Wir sagen einfach, es geht mich nichts an oder ich fühle mich nicht verantwortlich oder das muss jemand anders machen. Oder das sieht man auch in unserer Gesellschaft. Wir gehen eher zu Fastfood-Ketten, anstatt zu kochen. Wir benutzen den Lieferservice als einzukaufen. Wir kaufen in Online-Geschäften statt in Läden. Wir buchen unseren Flug auf Booking.com, anstatt zu recherchieren und selber Menschen vor Ort kennenzulernen. Wir bevorzugen oft das Stadtleben gegenüber dem Landleben. Das ist bequemer. Alles ist nah, man hat kurze Wege. Viele Leute gehen, gerade junge Leute, studieren lieber, anstatt dass sie ein Handwerk ausüben. Weil das ist auch irgendwie bequemer. Wir bedienen uns oft an Krediten, anstatt zu sparen. Das ist auch bequemer, du kannst es sofort haben. Nimmst Kredit auf und schon ist alles möglich. Wir benutzen das Navi, anstatt im Atlas nachzuschauen. Das ist bequem. Das führt uns überall hin. Wir machen Zoom-Treffen anstatt Präsenztreffen. Das hatten wir auch mal in der Corona-Zeit. Das ist bequemer. Wir treffen uns dann über Zoom und schon ist die Welt ganz einfach. Oder vielleicht irgendwann, wir werden Bürgergeld bekommen, anstatt dass wir selbstständig sind. Und da ist mir aufgefallen, dass wir durch Bequemlichkeit oft unsere Freiheit verlieren. Und Bequemlichkeit hat auch oft was damit zu tun, dass wir nicht Verantwortung übernehmen, sondern wir gehen den leichten Weg, in der Hoffnung, dass wir ein leichtes Leben haben. Aber was dabei herauskommt, ist oft, dass wir die Freiheit verlieren und unsere Verantwortung nicht nachkommen. Weil Gott hat uns ja zu fähigen, starken, Menschen geschaffen, die herrschen sollen, die Verantwortung übernehmen sollen, die die Erde unter sich plattschlagen soll oder gestalten soll. Also wir sollen eigentlich gestalten. Und wenn wir gestalten, ist es natürlich energieaufreibend, aber wir haben dann auch in gewisser Weise Verantwortung und wir sind frei, weil wir können dann selber entscheiden, wie wir Dinge machen. Schön wär's, gell? Ja, mittlerweile ist vieles nicht mehr so, weil viele große Entscheidungen getroffen haben, die uns in unserer Bequemlichkeit natürlich reizen, aber die uns unsere Freiheiten genommen haben. Also wir haben in gewisser Weise die Wahl zwischen Verantwortung und Freiheit oder Bequemlichkeit und Fremdherrschaft. In gewisser Weise, das Projekt, was ich da draußen in Darmsdorf mache, ist auch unbequem. Wir schlagen uns die Erde zurecht und wir versuchen, da was zu gestalten. Aber ich glaube, dass es der Weg in die Freiheit ist. Bequemer ist, in der Stadt sich einfach bedienen zu lassen und die Behörden, die dann halt so verantwortlich sind, einfach, die werden dich schon irgendwie durchfüttern. Das machen auch viele, aber das ist nicht besonders, das ist nicht durchdacht. Das ist langfristig, endet das in einer Unfreiheit. Und dann bist du quasi von irgendwelchen Großmächten abhängig, die dir sagen, was du denken sollst. Und ich will den Gedanken gar nicht weiterspielen, der ist schon ziemlich schräg. Kann ein bisschen in die Diktatur kommen. Aber wir sind Ebenbilder Gottes, was bedeutet, dass wir herrschen sollen. Und das Wort herrschen, das hat immer so einen Nachgeschmack, weil wir unsere Herrscher ja kennen. Die sind ein bisschen diktatorisch und oft nicht unbedingt für den Menschen. Aber wir lesen im Sprüche 12, Vers 24, da steht, die fleißige Hand wird herrschen, die aber lässig ist, muss Frondienst leisten. Das ist quasi eine Weisheit, das ist eine Weisheitsliteratur. Also die fleißige Hand wird herrschen. Das heißt, wenn wir uns einbringen mit allem, was wir haben, dann werden wir einen gewissen Herrschungsbereich haben. Ein Spielraum, wo wir gestalten können, wo wir entscheiden können, wo wir Verantwortung haben. Und das ist gut, weil das ist unsere Ebenbildlichkeit. Gott hat das auch. Ich meine, er ist der Meisterherrscher. Also er herrscht über alles. Außer jetzt gerade mal über die Erde, weil er denen die Menschen übergegeben hat. Hier herrscht Gott auch, aber da kommen wir später noch drauf hin. Und später, man merkt quasi, dass uns die Herrschaft ein bisschen abhanden gekommen ist, aber Gott ist natürlich weiterhin daran interessiert, dass die Erde beherrscht wird. Und seine Strategie ist ein bisschen anders. Er sucht sich dann den Abraham und über Abraham später ein ganzes Volk, Abraham, Isaac und Jakob. Jakob wird zu Israel und Israel ist dann das Volk, was Gott einsetzen will. Und da lesen wir mal in 5. Mose 28. Weil letztes Mal hatte ich ja auch geredet, auch über Abraham, dass Gott Abraham segnen will und dass er so viel Nachkommen hat wie Sterne am Himmel und Sand am Meer. Da sieht man, dass diese Strategie da schon anfängt. Gott erwählt eine Familie und will die segnen über die ganze Erde, dass er wieder Einfluss bekommt auf die Welt. Und jetzt lesen wir im Mose vorher haben die 10 Gebote bekommen. Und dann lesen wir hier die Bedingung, dass wenn das Volk Israel die Gebote befolgt, dass dann Gott segnen will. Und das klingt eigentlich ziemlich gut eigentlich, was hier steht. Da steht zum Beispiel am Anfang, wenn du genau auf die Stimme Jahwes deines Gottes hörst und alle seine Gebote, die ich dir heute gebe, sorgfältig beachtest, dann wird Jahwe, dein Gott, dich hoch über alle Völker der Erde erheben. All diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du die Stimme Jahwes deines Gottes hörst. Ihr könnt das selber mal zu Hause komplett durchlesen, das ist natürlich hochinteressant, was da alles passiert. Wie Gott segnen will, in allen Bereichen, in der Familie, auf dem Acker, wahrscheinlich in deinem Arbeitsleben, in all deinen Aktivitäten, die du vorhast, will Gott dich segnen. Und später steht in Vers 13, auch über dieses Volk, da steht nämlich, Jahwe wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Du wirst immer die Oberhand haben und nicht unterliegen, solange du den Geboten Jahwes deines Gottes gehorchst, die ich dir heute zu beachten gebe. Also, Gott will dieses Volk Israel zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Der Unterschied ist riesig, weil der Kopf, der denkt, der entscheidet, der übernimmt Verantwortung, der herrscht in gewisser Weise auch. In unserem Fall herrscht der Kopf über unseren Körper. Also in den meisten Fällen. Und genau dieses Prinzip will Gott jetzt mit dem Volk Israel machen. Er will sie zum Kopf machen. Und das ist ja Israel irgendwie auch. Israel ist ein ganz besonderes Volk. Das ist zwar alles nicht so gut gegangen, wie Gott sich gedacht hat. Und der Gehorsam war jetzt nicht so kontinuierlich, wie Gott sich das gewünscht hat. Aber Israel ist hat irgendwie eine Vorrangstellung in dieser Welt. Und Gott möchte über dieses Volk die ganze Erde wieder zurückerobern. Es geht Gott um die Erde. Er will hier herrschen. Er will nicht, dass der Feind hier herrscht und alles kaputt macht, sondern er will, dass Gottes Wille hier geschieht. Und der Schwanz, der ist hinten dran, der macht immer das, was der Kopf dann entschieden hat. Und da ist einfach die Überlegung, wo sind wir? Sind wir Leute, die Dinge entscheiden, Verantwortung übernehmen, oder lassen wir uns nur so mittreiben? Auch in der Gemeinde. Sind wir Leute, die Dinge anstoßen, oder sind wir mal die, die Befehle empfangen und dann irgendwann mal durchführen, so mehr recht, schlechter als recht. Und da kann ich euch sagen, dass jeder von euch, jeder, hat in gewisser Weise eine Vorrangstellung, eine Verantwortung, er kann entscheiden, er kann Dinge machen, kann sich was ausdenken, einfach mit Matthias absprechen, da könnt ihr einfach Projekte machen. Und das ist egal, welchen Alter ihr seid oder welche Ressourcen ihr habt, weil wir im Glauben wandeln. Also wir können im Glauben Dinge tun, die wir natürlicherweise nicht uns vorstellen können. Und das expandiert einfach dann. Dann ist Gemeinde richtig eine Gruppe voller Leute, die dynamisch irgendwie Dinge sich ausdenken und wo andere Leute sich dann anschließen und wo dann richtig Leben entsteht. Also über Israel sehen wir ganz klar, Gott will Israel zum Kopf machen, nicht zum Schwanz. Das heißt, die sind die Denker dieser Welt. Und für uns Christen können wir mal lesen im Römer 5, Vers 17, ist durch die Verfehlung eines Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so werden erst recht alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen haben, durch den einen, durch Jesus Christus, leben und herrschen. Das ist auch wieder, das spannt wieder die ganze Heilsgeschichte in gewisser Weise ab, ist durch den einen, das war der Adam, den hatten wir am Anfang, oder die Eva, wen auch immer, der Tod zum Herrschen gekommen, durch den Sündenfall, wie wir das am Anfang gelesen haben, so werden erst recht alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen haben, durch den einen, Jesus Christus, leben und herrschen. Gott macht den Fluch wieder zunichte. Die Menschen, die nicht in Christus sind, die sind noch unter Fremdherrschaft, werden beherrscht vom Feind und die haben dann nicht Gottes Ziele im Blick, sondern ihre eigenen und damit eigentlich die des Feindes. Aber wir, wo wir jetzt eine neue Kreatur sind, wo wir eigentlich die Gnade verstanden haben, also dieses unendliche Geschenk, was wir alles gar nicht alles auspacken können, die ist so groß, die wird dir nie ausgehen. Die Gnade ist einfach unbeschränkt. Und wir werden durch den einen, das ist der zweite Mensch, der Adam, der Christus, nämlich Jesus Christus, leben und herrschen. Das heißt, Gott möchte in uns in erster Linie erstmal sein Reich aufbauen. Das heißt, er fängt in uns an zu herrschen. Er beherrscht erstmal uns. Weil gute Herrschaft geht nur, wenn du beherrscht bist. Und in diesem Sinne werden wir erstmal beherrscht von Jesus in uns. Und das ist auch total wichtig, weil viele haben ein Problem mit mit irgendwelchen Gedanken, mit Depressionen, mit irgendwelchen Gefühlen, die sie in den Wahnsinn bringen. Und auch da will Jesus Herr sein. Er ist ja der Kyrios. Er tritt nicht an, weil er dein Leben irgendwie verbessern will, sondern er tritt an, weil er dein Leben sein will und weil er der Kopf in deinem Leben sein will. Er will die Führung haben. Er will dich in gewisser Weise leiten. Und auch in unseren Gedanken muss er Herr sein. Weil sonst verselbstständigen sich unsere Gedanken und dann wird es schräg, weil dann kommen wir in die wahnwitzigsten Gedanken, die uns oft in die Dunkelheit bringen. Und auch unsere Gefühle, die sind ja so abhängig von den Gedanken, die sind irgendwie miteinander gekoppelt, die werden sich dann verdunkeln. So wie wir es im Römer gelesen haben. Weil wir aufhören zu danken, wird unser Denken dunkel und es wird einfach dunkel in unserem Herzen. Und genau da will Gott auch Herr sein. Er will uns da beherrschen. In Römer 6, das ist ein Kapitel weiter, da lesen wir so ähnliche Sachen. Und wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über uns herrschen. Und Vers 12 dann. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Also der Tod herrscht nicht mehr bei uns, wenn wir in Christus sind. Der muss seine Herrschaft abgeben. Und unsere Begierden werden beherrscht von Christus. Das heißt, unsere ganze, die Gier und alles, was wir in Galater lesen, die Frucht des Fleisches, die muss auch beherrscht werden von Jesus. Er will ja auch der Herr sein. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir stehen nicht unter dem Gesetz, weil er hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, sondern wir stehen unter der Gnade und damit stehen wir im Einfluss von Jesus. Er ist der Herr in unserem Leben. Er möchte uns beherrschen. Manchmal sagt man das ja so, beherrsch dich mal. Das heißt so viel wie, reiß dich zusammen, mach nicht, was du willst. Und wir Christen, wir werden beherrscht von Jesus. Er ist der Kopf in unserem Leben. Er denkt, er entscheidet, er gibt uns Impulse und wir reagieren im besten Fall mit Gehorsam darauf. Und darauf liegt wiederum der Segen. Und das hat viel mit Geduld zu tun, weil oft wollen wir nicht und dann können wir vielleicht nicht und dann da lesen wir zum Beispiel im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 12. Wenn wir mit ihm geduldig leiden, so werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir aber nicht zu ihm halten, wird er auch nicht zu uns halten. Also wenn wir diesen Jesus in uns haben und er uns durch die vielen tiefen Täler führt und wir oft auch geduldig leiden müssen, dann hat das zur Konsequenz, dass Jesus seine Herrschaft immer mehr in uns ausbreitet. Also er möchte uns durch diese Erlebnisse verändern. Das ist für uns oft unangenehm, weil wir das nicht so gern mögen, weil wir eher ein bequemes Leben haben wollen. Aber manche Not, in der wir stehen, die brauchen wir, damit wir diese Herrschaft Jesus abgeben. Dass wir einfach aufgeben. Irgendwann geben wir auf. Und wenn wir Jesus gegenüber aufgeben, dann kommt er zur Herrschaft. Und dann heißt es hier, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Dann wird Jesus seine Herrschaft in unserem Leben aufrichten. Also wenn du gerade in einer Depression, in einer Not bist oder was auch immer, dann sag Gott auch Danke. Sag Gott Danke, du hast einen guten Plan dahinter. Ich verstehe ihn gerade nicht, aber ich weiß, dass du in mir wohnst und dass du auch da mich wieder ans Licht führst und dann werde ich über diese Dinge herrschen. Dann wirst du über die Depression herrschen. Dann wirst du über deine Gedanken herrschen. Dann wirst du über deine Finanzen herrschen. Du wirst einfach diese Herrschaft, die Gott möchte, die fängt natürlich immer bei uns selber an. Und dann hast du in gewisser Weise auch Frieden. Weil du weißt, okay, der Herr hat alles im Griff. Ich habe losgelassen. Ich kann am Ende nur alles von ihm erwarten, dass er mich führt und dass er leitet, dass er mich versorgt und so weiter, auch in einer Zeit wie diesen. Da habe ich keine Sorge, dass jetzt die Großen da oben falsche Entscheidungen treffen und ich dann irgendwie blöd dastehe. Sondern ich weiß, Gott wird dann zur richtigen Zeit das geben, was wir brauchen. Also wir können da als Christen echt entspannt sein. Mal abgesehen davon, dass dieses Leben für uns ja nicht das Eigentliche ist. Also wir haben noch eine Hoffnung, die geht über das Leben weit hinaus. Und das können wir den Menschen, die uns herum sind, auch sagen. Also ich war gestern im Zug unterwegs. Und neben mir saßen so zwei Burschen. Der eine wollte ein Haus bauen und der andere war Banker. Und die haben sich halt eine Strategie ausgedacht, wie kann ich jetzt nach den energetischen Vorschriften mein Haus bauen und wie kann ich mein Haus so finanzieren, dass ich nicht durch die Zinsen erschlagen werde. Also lauter Strategien, wie man in diesem System irgendwie sich behaupten kann. Und ich habe da mit denen gequatscht und ich verkaufe ja auch Fenster und Türen, deswegen kenne ich mich ein bisschen im Baugewerbe aus und ich kenne die Probleme der Leute. Und es war ein gutes Gespräch, aber zum Ende hin habe ich ihnen gesagt, ich habe nicht dieses Leben im ersten Fokus, sondern meine Hoffnung geht übers Leben hinaus. Da waren sie ein bisschen überfordert, weil sie halt nur bis zum Grab denken. Aber wir Christen, wir haben einfach eine viel krassere Hoffnung. Auch wenn das Leben hier auf der Erde so wichtig scheint und wir alles organisieren, planen müssen, das ist auch gut und das ist auch wichtig, dass wir vor Ort unsere Hausaufgaben machen. Aber wir können das immer mit einer Entspanntheit machen, als wären wir gar nicht hier. Manchmal denke ich mir, ich bin Zuschauer in meinem eigenen Film. Ja, ich denke mir, in Christus, das ist ganz nett, dass ich jetzt hier bin und meine Sachen mache, aber das ist eigentlich nicht, das ist nicht die Realität, das ist nicht die letzte Wirklichkeit.
Amen.
Und mit diesem Abstand können wir uns immer freuen. Weil letzten Endes kommt jemand anders für den Schaden auf. Das ist auch Gnade. Ja klar. Jemand anders kommt für den Schaden auf. Und Gott möchte nur ein paar Verrückte, die ihm einfach glauben. Die sagen, okay Gott, du bist allmächtig, du bist allwissend. Also mit der über uns steht, der ja auch herrschen will durch uns auf der Erde. Der hat alle Ressourcen, der hat alle Möglichkeiten. Der hat alle Geduld, der ist grenzenlos. Und mit diesem Gott leben wir. Und deswegen ist Herrschaft in Christus auf der Erde, das ist etwas Wunderbares. Du hast auf einmal, du beherrschst Situationen, die dir als Mensch einfach völlig, die gehen dir einfach völlig über deine Maßen. Aber das ist nicht das Problem, weil du bist ja in Christus. Und Jesus hat gesagt, in Matthäus 28, irgendwo steht das, gesagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht los, erzählt das Evangelium, macht Jünger. Also wir haben ja einen Gott an der Seite, der wirklich alles beherrscht. Wobei auf der Erde sich auf den Menschen in gewisser Weise reduziert hat. Er hat ja keine unmittelbare Herrschaft, außer über die Naturgesetze und alles andere. Aber bei den Menschen hat er gesagt, ich gehe immer nur so weit, wie ihr mich gehen lasst. Ich gehe nicht über euren Willen hinaus. Und das kann auch in unserem Leben so sein. Vielleicht haben wir ihn blockiert und wir glauben ihm das gar nicht, dass er einfach uns segnen kann. Vielleicht beten wir auch immer so mickrig, als wenn wir uns unsere Gebetsanliegen selber erfüllen müssten. Aber das ist nicht nötig. Also ich lese in der Bibel andere Sachen und den Gott, der sich hier vorstellt, dem Abraham, Isaac und Jakob, der hat scheinbar alle Kompetenzen. Der ist nicht nur willig, sondern der hat auch die Ressourcen für alles. Und genau mit diesem Gott leben wir. Und wenn wir mit ihm leben, dann herrschen wir auch auf der Erde. So wie wir das lesen im Römer. Und nicht die Sünde wird herrschen, sondern wir dürfen herrschen. Wir dürfen herrschen in Christus. Das Wort herrschen ist zwar immer so ein bisschen negativ behaftet, aber es ist gut, wenn Christus in uns und wir dadurch in unseren Situationen herrschen. Weil wir sehen an der Herrschaft von Jesus, dass es eine Herrschaft der Demut ist. Jesus ist nicht aufgetreten als großer König und hat sich hier seine Autorität genommen, sondern er ist als Baby gekommen, Weihnachten halt, und hat sich dann von unten in gewisser Weise seine Herrschaft durch Liebe erworben. Er hat gesagt, schau, da ist jemand, der will mitmachen. Und da ist er dann hingegangen. Der hat gewusst, wer diejenigen sind, die ihm mit Liebe begegnen. Also beherrscht zu sein von Jesus bedeutet, in sich gefestigt zu sein, in den Wünschen, in den Emotionen und zu steuern zu können im Sinne Gottes, beziehungsweise Dinge unter Kontrolle zu behalten. Und jetzt, wo die Zeiten immer wilder werden, werden wir noch sehen, wie die Leute die Kontrolle verlieren. Die kommen dann in Panik und alles Mögliche. Und wenn wir Christen dann im Frieden Gottes da sind und einfach Dinge ganz konzentriert ordnen, das nach das, da gehst nach da und da kriegst du dein Essen und hier ist das Wasser und so weiter, das ist ein Riesenzeugnis. Aber das können wir nur, wenn Jesus das selber in uns bewirkt. Und noch etwas, was mir ein bisschen auch die Augen geöffnet hat, zum Thema Gebet. Da heißt es nämlich im Vater unser: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also Gott möchte, dass sein Wille, der im Himmel schon geschieht, dass er auch hier unten geschieht. Aber hier unten herrscht er nur da, wo wir ihn bitten. Und das ist Gebet. Durch das Gebet laden wir Gott eigentlich ein, dass er das Kommando übernimmt. Weil wenn wir herrschen, wisst ihr selber, das schaut nicht gut aus und dann gibt es nur Enttäuschungen und Verletzungen. Deswegen ist das Gebet so wichtig. Das Gebet ist in gewisser Weise der Kanal, durch den Gott auf der Erde herrschen kann. Das heißt, wenn wir aufhören mit dem Beten, dann sind wir ja oft ganz verzweifelt hier unten, weil Gott kann nicht seine Arbeit machen durch uns. Weil er muss eingeladen werden, weil er hat uns die Erde gegeben. Wir haben hier die Autorität zu sagen, wer hier herrscht. Und durch das Gebet sagen wir Gott, ich trete zurück, bitte herrsche du. Mach du das, wie du das, dir das gefällt. Und das haben wir auch gelesen bei den Israeliten, dass wenn sie sich an die Gebote gehalten haben, dass Gott segnen will. Also Gott hat einfach gute Pläne. Wenn wir beten, dann will er einfach unsere Umwelt in seinem Wille verändern und gestalten. Weil letzten Endes haben wir ja auch nicht mit Menschen in Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern da sind Mächte hinter. So wie die Schlange, die Eva verführt hat, das war natürlich sehr hinterlistig, weil natürlich hat der andere dann einen Plan, wie er die Welt hier unter seine Hände reißen kann. Und im Epheser lesen wir dann, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten und Gewalten, mit den Herrschern der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Das ist natürlich Satan, der hinter der ganzen Geschichte hier steckt, die Welt so dunkel erscheinen lassen. Und wenn wir beten, dann sagen wir, Gott, nicht er hat hier das Recht zu herrschen, ich stelle mich ihm nicht zur Verfügung, sondern du sollst herrschen. Gott, du sollst herrschen, hier in der Gemeinde, hier in Golzen, hier im Osten, in meiner Familiensituation, in meinem Portemonnaie, in meinem Arbeitsgebiet, in meinem Freundeskreis, in was weiß ich wo, in meinen Hobbys, wo auch immer. Und deswegen ist es vielleicht noch auch mal ein Anstoß, wieder echt das Gebet ganz bewusst zu beten. Also generell Gott einzuladen, sagen, Gott herrsche du hier, in meinem Chaos, was weiß ich, wo das alles ist. Und vielleicht sind es die Gedanken und die Gefühle und auch da muss Gott ständig aufräumen. Deswegen lest die Bibel. Das sind Gottes Gedanken, die unsere Gedanken korrigieren. Weil wir, unsere Gedanken sind ja oft destruktiv. Und am Ende wird natürlich Gott zum Ziel kommen. So kennen wir ihn. Er ist geduldig und er hat einen langen Atem und er kommt zum Ziel. Und wir lesen in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 10, da lesen wir: Und du hast sie, unserem Gott, zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Sie werden herrschen auf Erden. Also in Christus sind wir Könige und Priester. Und das Königreich ist da, wo Jesus herrscht. Und sie werden herrschen auf Erden. Also da bezieht sich das nochmal auf die Endzeit, auf das tausendjährige Reich. Genau, da wird nochmal Gottes Herrschaft ganz krasser sein, nochmal richtig klar. Aber wir sind heute schon in Christus zu Königen und Priestern gemacht. Und wir sollen herrschen über unsere Situation. Wir sind nicht Opfer der Situation. Jetzt können wir da nichts gegen tun, sondern ganz im Gegenteil. Wir herrschen in dem Sinne, dass wir Gott sagen, bitte herrsche du. Dadurch sind wir beherrscht. Wir geben einfach alles ab, wo wir einfach nicht weiterkommen und sagen, Gott, ich komme da mit meinen Finanzen nicht klar und vielleicht mit meiner Ehefrau oder was auch immer, wo die Probleme so liegen, oder mit dem Ehemann, der ist auch anstrengend. Und Gott kann da einfach, er kann einfach Dinge wieder zusammenbringen, die wir niemals zusammenkriegen. Ja, das wünsche ich uns einfach, dass wir vielleicht auch das Gebet wieder mehr verstehen, welchen Einfluss wir da haben. Indem wir Einfluss abgeben. Genau, das ist, was ich euch weitergeben wollte.